Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
die promovierte Politikwissenschaftlerin und ausgewiesene Russland-Expertin Sabine Fischer. Sie arbeitet bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin und ist da Senior Fellow in der Forschungsgruppe Osteuropa und Eurasien. Ich sage ganz herzlich willkommen im Studio, Frau Fischer.
Vielen Dank für die Einladung, Frau Münkel.
Sehr gern. Und ich freue mich ganz besonders, weil das Ihre Premiere ist hier im Studio, hier bei uns in der Sendung. Probieren Sie gern neue Sachen aus, Frau Fischer, oder sind Sie eher so das Gewohnheitstier?
Ich probiere sehr gerne neue Sachen aus und ich freue mich immer über die Gelegenheit, auch mal ein bisschen länger über Dinge sprechen zu können und dann eben auch an der einen oder anderen Stelle einfach mal einen Exkurs machen zu können und ein Thema oder Themen miteinander entwickeln zu können. Und deswegen finde ich, ist das ein sehr schönes Format.
Das haben wir genau vor. In diesem Sinne sind wir sozusagen Gewohnheitstiere, weil wir hier jeden Tag sitzen und die Themen des Tages ordnen. Aber zum Glück sind die Themen des Tages ja jeden Tag ein bisschen anders. Gleich geht's hier bei uns erstmal um die Situation in der Ukraine vor dem Winter. Es wird auch um das neue Buch von Frau Fischer gehen, die chauvinistische Bedrohung Russlands Kriege und Europas Antworten. Und ich freue mich sehr, dass Sie zuhören, von wo auch immer. Sabine Fischer ist promovierte Russland-Expertin und arbeitet bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Und heute ist sie mein Gast hier im Studio, um gemeinsam auf die Themen dieses Tages zu schauen. Wenn ich auf die Nachrichten gucke, dann sind die Nachrichten vom Krieg in der Ukraine ziemlich in den Hintergrund gerückt wegen der Ereignisse in Israel. Und ich möchte trotzdem darüber reden mit meinem Gast, weil sie Russland-Expertin ist und weil natürlich trotzdem nach wie vor in der Ukraine und auch in Russland ganz viel passiert. Sabine Fischer ist hier im Studio. Frau Fischer, ExpertInnen sagen, dass bald die sogenannte Schlammsaison beginnt an der Front. Da wird der Boden so weich, dass dann erstmal nicht so viel Frontbewegung mehr erwartet wird. Ich fand das ganz plastisch, dieses Bild. Und ich lese aber auch immer wieder Meldungen, dass die Ukraine jetzt vor dieser Schlammsaison eigentlich gar nicht so schlecht dasteht, wie oft prophezeit wurde. Sehen Sie das auch so als ExpertIn, als Beobachterin?
Ja, also ich möchte, bevor ich auf Ihre Frage antworte, auch erst nochmal unterstreichen, was Sie gesagt haben. Es ist richtig, dass die Ukraine seit dem 7. Oktober, seit diesen grauenhaften, also dieser Terrorattacke der Hamas auf den Süden Israels, in unserer Aufmerksamkeit in den Hintergrund gerutscht ist und dass man aber darüber absolut nicht vergessen darf, wie wichtig dieser Krieg eben nicht nur für die Ukraine selbst bleibt, wie überleben oder wie existenziell, sondern eben wirklich auch für uns und für den Gesamtkomplex europäischer Sicherheit. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass wir mit dem Thema einsteigen, weil das einfach unwahrscheinlich wichtig bleibt. Zu Ihrer Frage. Ich sehe das durchaus auch so. Ja, wir haben das Problem, dass wir, also jetzt läuft seit Juni die zweite ukrainische Gegenoffensive. Die erste Gegenoffensive hat sich dadurch ausgezeichnet, also die lief von Ende August bis November letzten Jahres, dass es große Geländegewinne gab, also wirklich signifikante, auch sehr spektakuläre Geländegewinne, inklusive der Rückeroberung der Stadt Cherson auf dem westlichen Dnipro-Ufer. Ja, und das hat sich auch im Gedächtnis der Menschen hier sehr stark festgesetzt. Die ukrainische Gegenoffensive seit Juni diesen Jahres läuft anders. Die russische Seite hat auch als Lerneffekt aus dieser ersten, aus den Gebietsverlusten während der ersten ukrainischen Gegenoffensive sehr, sehr starke Verteidigungsanlagen errichtet. Im Osten der Ukraine in den besetzten Gebieten, aber vor allen Dingen im Süden, weil da der strategische Einfluss oder die Auswirkung, die ein ukrainischer Durchbruch hätte, einfach wesentlich größer wäre. Und entsprechend schwerer ist es der ukrainischen Seite eben jetzt gefallen, größere Gebietseinheiten zurückzuerobern, zu befreien, ja, von dieser russischen Okkupation. Dennoch gab es Gebietsgewinne auf der ukrainischen Seite. Die ukrainische Seite, es ist der ukrainischen Seite gelungen, an einer ganzen Reihe von Stellen die russischen Verteidigungsanlagen zu durchbrechen, was wirklich beachtlich ist. Russland hat auch in dieser Gegenoffensive oder an diese Gegenoffensive wieder ein sehr, sehr viel Material und auch Truppen verloren. Also der Abnutzungseffekt ist hier zu betonen. Und ein weiterer ganz wichtiger Punkt bei der Gegenoffensive waren die Angriffe auf die Krim und die Tatsache, dass es der Ukraine gelungen ist, Russland zu zwingen, die Schwarzmeerflotte zu verlegen und dadurch jetzt nach dem Zusammenbruch dieses Getreideabkommens, das im letzten Jahr geschlossen worden ist und das Russland im Juli diesen Jahres verlassen hat, also weil dennoch wieder anfangen zu können, Getreide über das Schwarze Meer mit Schiffen zu transportieren. Also das sind alles Teilerfolge, Teil der Gegenoffensive und das wird hier in meinen Augen zu wenig wahrgenommen. Nichtsdestotrotz, tatsächlich stehen wir jetzt eben am kurz vor Beginn dieser Schlammphase. Man muss allerdings immer dazu sagen, die Kämpfe, also die militärischen Aktivitäten entlang der Frontlinie werden sich verlangsamen. Sie werden nicht aufhören, auch weil der Winter, das ist im Übrigen auch ein Effekt des Klimawandels tatsächlich, nicht so hart sein wird, dass nicht weiter gekämpft werden kann. Ja, aber eine Verlangsamung wird es sicherlich geben.
Jetzt haben Sie gerade, ich habe es schon gesagt, ein Buch geschrieben über die russische Gesellschaft. Da zeichnen Sie die Linien nach und da kommt auch raus, Sie haben lange in Russland gelebt, sind immer wieder hingereist, sind, glaube ich, das letzte Mal sogar auch nach dem Ausbruch des Angriffskrieges dorthin gereist. Was hören Sie denn aus Russland? Weil Sie ja gerade erwähnt haben, auch ganz viele Verluste zu beklagen. Die Öffentlichkeit ist ja weitgehend von der Propaganda bestimmt, aber was hören Sie da über Ihre Kanäle?
Also ganz unterschiedliche Dinge. Meine Kontakte nach Russland haben sich natürlich sehr, sehr stark verändert. Also viele der KollegInnen, mit denen ich früher in Russland zu tun hatte, auch PartnerInnen im zivilgesellschaftlichen Bereich, sind mittlerweile nicht mehr in Russland. Die sind emigriert oder geflohen, viele auch, ja, wenn man an JournalistInnen denkt und andere. Mit anderen habe ich keinen Kontakt mehr, weil der Graben zwischen uns einfach mittlerweile so groß geworden ist, dass ich auch nicht wirklich sehe, welchen Sinn Kommunikation noch hat. Also das ist alles ein bisschen zusammengeschrumpft. Und ich habe natürlich weiterhin auch, ich habe Kontakte zu Freunden, ja, das, mit denen ich eben auch, was diesen Krieg anbelangt und diese ganze Katastrophe, die sich in Russland selbst abspielt, auf der gleichen Wellenlänge bin. Und da höre ich sehr unterschiedliche Dinge. Also von den eher professionellen GesprächspartnerInnen kommt tatsächlich der auch sehr fatalistische Eindruck, der meinen Eindruck bestätigt, dass die russische politische Führung, dass dieses Regime sich eben wirklich auf einen langen Krieg eingestellt hat, auch weil der Krieg zu einer Art Existenzbedingung dieses Regimes geworden ist. Naja, und was die gesellschaftliche Ebene anbelangt, da gibt es einfach eine Mischung aus, ja, wie soll ich sagen, Depression, Atomisierung, Angst vor Repressionen, Sie haben die Verluste angesprochen. Natürlich ist es überall sichtbar. Ja? Also ich höre auch von Menschen aus Russland, die sagen, wir müssen nur auf den Friedhof gehen und dann sehen wir. Ja, letztes Jahr, als ich dort war im Juni, hat mir ein Bekannter gesagt, der gerade kurz vorher von einem Familienbesuch aus der russischen Provinz zurückkam. Wir waren mit der Familie auf dem Friedhof, um ein Grab zu besuchen. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele frische Gräber gesehen. Und das war im Juni, das war 4 Monate nach Beginn der Vollinvasion. Ja. Aber die Trauer wird nicht zu einer kollektiven Trauer, weil der Staat einfach durch seine repressiven Eingriffe genau das systematisch verhindert.
Apropos repressive Eingriffe, es gibt gerade ganz aktuell Meldungen darüber, dass das russische Militär eigene Soldaten exekutiert, die sich Befehlen verweigern. Sie haben jetzt gerade, ich habe es gesagt, wie gesagt, ein Buch geschrieben, da prägen Sie den Begriff des Chauvinismus ganz doll, also die chauvinistische Bedrohung. Das machen Sie anhand von verschiedenen Kriterien, verschiedenen Dimensionen auf. Bei einem solchen Verhalten aber, wenn ich das lese, da kommt mir der Begriff chauvinistisch fast schon zu harmlos vor.
Also das ist Terror, wenn es stimmt. Ja, also ich habe diese Berichte natürlich auch gelesen. Das geht zurück auf es gibt auch einige Zweifel an der Echtheit dieses Papiers. Deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig. Also es geht zurück auf Berichte über ein Papier, ein Dokument, das offensichtlich oder angeblich aus dem Verteidigungsministerium geleakt worden ist. Und wo sozusagen festgelegt wird, wie Offiziere mit Soldaten umgehen sollen und können, die desertieren. Und da gibt es unter anderem eben auch sozusagen die Erlaubnis, diese Soldaten zu erschießen. Es gibt, wie gesagt, ein paar Zweifel an der Echtheit dieses Dokuments. Was man einfach feststellen muss, ist, dass es diese Praktiken, dass wir wissen, es gab diese Praktiken und also zum Beispiel in der Wagner-Gruppe, ja, das ist auch aus Augenzeugenberichten einfach bekannt und belegt, dass es diese Praktiken gab. Auch die Rekrutierung von Häftlingen, da weiß man auch, dass nicht nur die Wagner-Gruppe und andere Söldnertruppen Häftlinge rekrutiert haben, sondern eben auch die russischen Streitkräfte. Und es ist überhaupt nicht auszuschließen, dass sich diese Praktiken eben auch in die Streitkräfte fortgesetzt haben. Aber mit Gewissheit möchte ich das jetzt hier nicht feststellen. Ja? Um auf das Buch zu sprechen zu kommen. Also ich benutze den Begriff Chauvinismus, um drei Elemente zusammenzubringen, die aus meiner Sicht die russische Politik und auch die Entwicklung dieses politischen und gesellschaftlichen Systems sehr gut erklären. Und das ist eben aggressiver Nationalismus bzw. Imperialismus, Sexismus und Autokratie. Das sind drei ganz eng miteinander verflochtene politische Phänomene und gesellschaftliche Phänomene. Und was mich zentral interessiert in dem Buch, und da komme ich dann zur Antwort auf Ihre Frage, ob das eigentlich nicht zu soft ist, mich interessiert, wie Gewalt entsteht. Und deswegen ist mir auch diese feministische Perspektive so wichtig, weil es einfach ein Gewaltkontinuum wirklich von der privaten auf die gesellschaftliche, auf die politische und auf die internationale Ebene gibt. Es gibt einen Gewaltboomerang aus solchen Kriegen zurück in das kriegführende Land, jetzt im Falle Russlands, auf die politische, auf die gesellschaftliche und auch wieder auf die private Ebene. Wir sehen das zum Beispiel daran, wie Ex-Kombattanten sich dann auch in ihrem privaten Kontext, auch in ihrem, Umfeld verhalten. Also es ist einfach die Entstehung, die Frage, wo und wie entsteht Gewalt und was bedeutet das für eine Gesellschaft? Und insofern finde ich diesen Chauvinismusbegriff nicht zu soft, sondern es geht eben genau um das, diese massive, diese exzessive Gewalt, die sich in der Ukraine entlädt, aber die eben auch eine unglaubliche Rückwirkung auf die russische Gesellschaft hat.
Vertreter der Hamas waren zu Gesprächen in Moskau zu Gast. Diplomaten aus dem russischen Außenministerium sollen sich nach eigenen Angaben unter anderem über die Freilassung von Geiseln ausgetauscht haben mit den Vertretern der Hamas. Mindestens zwei Geiseln sollen nämlich die russische Staatsbürgerschaft besitzen von diesen Geiseln, die eben in Gaza festgehalten werden. Und Israel an sich, also die israelische Regierung, verurteilt dieses Treffen zwischen Hamas und russischen Politikern sehr, sehr scharf und sieht in dem Treffen eine Unterstützung des Terrorismus, so heißt es. Sehen Sie das auch so, Frau Fischer?
Also ich sehe vor allen Dingen eine russische Position, die sich nach dem 7. Oktober in eine wahnsinnig problematische Richtung entwickelt hat. Ja, was Russland da jetzt macht, ist im Grunde genommen die Ausbeutung dieser dramatischen und katastrophalen Entwicklungen zwischen Hamas und Israel, des Terroranschlags, aber auch eben jetzt der Situation in Gaza für die eigenen Interessen. Und das passiert auf drei Ebenen letztendlich. Wir haben eben über den russischen Krieg gegen die Ukraine gesprochen. Russland profitiert natürlich in jedem Fall davon, also sowohl auf narrativer Ebene als auch wahrscheinlich oder möglicherweise, ein bisschen vorsichtiger formuliert, auf dem Schlachtfeld in der Ukraine davon, dass Aufmerksamkeit jetzt wegschiftet, ja, dass möglicherweise es, was ja eine noch größere Katastrophe wäre, im Nahen Osten zu einer regionalen Eskalation kommt.
Und wie meinen Sie das mit dem Schlachtfeld? Also auch auf dem Schlachtfeld profitiert Putin von dem Aufmerksamkeitsshift?
Also was jetzt passieren wird, das haben wir eben noch nicht ganz zu Ende besprochen, was jetzt passieren wird oder wovon ausgegangen werden muss, ist, dass Russland seinen Luftkrieg gegen ukrainische Infrastruktur wieder verstärkt. Ja, also dass wir sozusagen eine Wiederholung dessen sehen, was schon im letzten Winter passiert ist. Der Versuch letztendlich, die Ukraine wirklich zu einem Failed State zu bomben, die nicht besetzte Ukraine.
Also Energieinfrastruktur.
Genau, energiekritische Infrastruktur, auch medizinische Infrastruktur. Also Russland begeht ja sozusagen fast jeden Tag Kriegsverbrechen, indem es genau das tut, mit dem Ziel, der ukrainischen Gesellschaft die Lebensgrundlagen zu entziehen und darüber den ukrainischen Widerstandswillen zu brechen. Und je mehr internationale Aufmerksamkeit wegdriftet davon, desto besser und ungestörter kann Russland das im Grunde genommen machen. Wenn es im Nahen Osten zu einer regionalen Eskalation kommen sollte, dann könnte es irgendwann tatsächlich sein, dass es einen Konflikt gibt zwischen militärischer Unterstützung für die Ukraine und eben Unterstützung für Israel. Ja. Und das ist natürlich etwas, wovon Russland enorm profitieren würde. Russland profitiert außerdem, weil sich mit diesem Krieg jetzt nochmal die regionalen Kräfteverhältnisse ganz enorm umordnen. Es gab in den letzten Jahren Normalisierungsprozesse zwischen Israel und einigen arabischen Staaten, die aus russischer Perspektive die Gefahr in sich bargen, dass der Iran geschwächt wird. Einer der oder der wichtigste Verbündete, von dem Russland jetzt auch im Laufe des letzten Jahres immer abhängiger geworden ist, eben wegen des Krieges in der Ukraine. Ja, wenn da, und dass diese Prozesse sind jetzt alle erstmal gestoppt mit dieser Konfrontation. Und es gibt einfach auf internationaler Ebene jetzt einen unglaublichen Konflikt über diesen Krieg. Und Russland schärft hier das eigene Narrativ, diese antikoloniale Behauptung. Ja, die wird jetzt nochmal ganz stark nach vorne geschoben. Und deswegen hat Russland im Grunde genommen seine Beziehungen mit Israel, die ja sehr nuanciert und ausbalanciert waren, wenn man so will, einfach wirklich fallen lassen, zerstört innerhalb von wenigen Wochen und sich auf die Seite der Hamas gestellt. Wahnsinn, ja. Und genau deswegen kritisiert Israel jetzt auch diesen Besuch. Und dieser Besuch ist ein totaler Affront, das muss man einfach sagen.
Ich habe gelesen, dass Putin tatsächlich den Terrorangriff der Hamas auf Israel zumindest nicht als Terror bezeichnet. Er hatte wohl Kontakt mit Netanyahu, hat eben nur sowas wie entschiedene Ablehnung und Verurteilung der Aktion, bei denen Zivilisten zum Opfer gefallen sind, von sich gegeben. Ich fand es interessant, was letztens die beiden Zeitjournalistinnen Alice Botha und Michael Thumann von der Zeit in ihrem Podcast Ostcast als These hatten. Die haben auch da geschaut, wie ist denn Putins Verhältnis zum Nahen Osten jetzt eigentlich? Und die hatten die These, dass Putin da eigentlich momentan was fast Unmögliches versucht, nämlich ein solides Verhältnis zu Israel zumindest nicht komplett abreißen zu lassen. Widerspricht vielleicht ein bisschen was Sie gerade gesagt haben. Mit dem Iran aber gleichzeitig weiterhin ganz okay auszukommen, das hatten Sie ja auch angedeutet. Die Kurden im Irak nicht zu verprellen, Assad in Syrien weiter an der Macht zu halten. Also klingt irgendwie, als wenn er da doch in dieser Region ganz schön viele Aktien drin hat.
Natürlich, Russland ist ein wichtiger Akteur in der Region und spätestens seit 2015, seit Russland eben in den Syrienkrieg eingegriffen hat per Luftintervention, hat es sich für diese Phase bis zum Beginn des vollumfänglichen Kriegs gegen die Ukraine tatsächlich eine sehr, sehr wichtige, wenn man so will, nicht Mediatorenfunktion, aber Funktion die Position einer Art Ordnungsmacht gesichert, ja, über diese Maßnahmen. Russland hat immer Wert darauf gelegt, dass es mit allen Akteuren in der Region spricht. Ja. Ich habe den Podcast von Alice Botha und Michael Thumann auch gehört. Ich fand den sehr, sehr gut. Ich glaube aber an dem Punkt, solche Entwicklungen haben ja ihre Eigendynamik. Und ich glaube, an dem Punkt wird sich irgendwann rausstellen, dass Putin sich verzockt hat und dass er in dieser Situation die Beziehungen mit Israel nicht wird aufrechterhalten können in dieser Form. Ja, das geht einfach zu weit. Und diese Kriegssituation führt jetzt zu einer Schwarz-Weiß-Interpretation. Und die Versuchung für Moskau, das eben auch im Hinblick auf den Krieg gegen die Ukraine und dem, was man in Moskau glaubt, eigentlich zu haben, nämlich einen Krieg des Westens gegen Russland, zu missbrauchen und zu instrumentalisieren, die ist einfach zu groß. Also ich glaube nicht, dass das auf die Dauer haltbar sein wird.
Die Staats- und Regierungschefs der EU haben beim EU-Gipfel in Brüssel gestern und heute sehr ausführlich um Formulierungen gerungen. Da war die Frage, kann man Israel gleichzeitig zusichern, dass es ein Recht auf Selbstverteidigung hat und es außerdem zu einer, wenn man es so nennen möchte, Waffenruhe auffordern, um die Menschen in Gaza zwischendurch mit Hilfsgütern versorgen zu können? Es ist jetzt nicht das Wort Waffenruhe geworden in einer gemeinsamen Erklärung der Staats- und Regierungschefinnen und Chefs. Es ist jetzt die Rede von humanitären Korridoren und Pausen. Und da gab es sogar, das haben Sie vielleicht ja auch im Verlauf des gestrigen Tages mitbekommen, auch sogar Diskussionen rund um das N bei Pausen, also ob man Pause oder Pausen sagt. Sabine Fischer ist mein Gast heute. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Osteuropa-Expertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Frau Fischer, hätten Sie sich, wären Sie jetzt eine Staats- oder Regierungschefin, dieser Erklärung anschließen können?
Oh, das ist eine schwierige Frage, wenn man nicht an den Diskussionen beteiligt war. Ja, also ich sehe den Grundkonflikt und sehe die wahnsinnigen Probleme, die damit verbunden sind. Also zum einen Eben diese bestialische Attacke, Terrorattacke auf Israel. Zum anderen die Situation in Gaza, die im Grunde genommen, die es einfach so unendlich schwer macht, den Kampf gegen die Hamas von der Zivilbevölkerung zu trennen oder überhaupt die Hamas von der Zivilbevölkerung zu trennen, physisch. Ja? Also wenn man sich vorstellt, dass dass da Zellen in Wohnhäusern angelegt sind, dass da ganz viel untertunnelt ist und da eben wirklich von diesen Tunneln aus die Hamas operiert, also Wohngebäude untertunnelt sind, dann wird das unglaublich schwierig. Und da muss ein Weg gefunden werden. Ja? Also ich bin erstmal froh, dass und habe daran aber auch für keinen Moment gezweifelt, dass es wirklich zu einer harten Verurteilung dieses Terrors kommt und auch einer Betonung des israelischen Selbstverteidigungsrechts gegen diesen Terror. Und ob man jetzt Pause oder Pausen sagt, ich sehe schon, was der Unterschied ist. Ne? Also Pausen ist eine Abschwächung. Pause geht schon ein bisschen mehr in Richtung tatsächlich Waffenruhe. Und das wollte man dann unterm Strich eben nicht von Israel verlangen. Ja, ich kann das, wissen Sie, ich finde es schwierig, da jetzt zu sagen, nein, ich hätte das so oder so gemacht. Ich kann mir nur erklären, wie es zu diesem Kompromiss gekommen ist.
Jetzt hat die EU in der, oder die VertreterInnen der EU haben in dieser Erklärung auch von einer internationalen Friedenskonferenz geschrieben, um eben diplomatische Lösungen auszuloten. Also das ist der Wunsch. Jetzt war gestern die Journalistin und Iran-Kennerin Natalie Amiri hier zu Gast in der Sendung und die hat sinngemäß gesagt, die EU überschätzt sich allgemein in der Wichtigkeit dieser Erklärung eigentlich selbst, weil die EU wenn man jetzt wirklich in den Nahen Osten schaut und schaut, wie die Menschen dort reagieren, wie auch die RegierungschefInnen da reagieren, dass die EU da gar nicht viel zu melden hat. Sie nicken. Gehen Sie da mit?
Also ich stimme diesem letzten Teil der Aussage zu. Ja, die EU ist tatsächlich politisch und geopolitisch in dieser Region ein vergleichsweise schwacher Akteur, obwohl man natürlich gleichzeitig einfach zur Kenntnis nehmen muss, dass die EU dann wiederum sehr, sehr enge Beziehungen zu Israel hat, dass die EU eine sehr wichtige Geldgeberin war und auch immer noch ist für die Zivilbevölkerung in Gaza, ja, mit vor allen Dingen humanitärer Hilfe, aber zum Teil eben auch Entwicklungsprojekten, die jetzt auf dem Prüfstand stehen. Das ist ja direkt nach dem 7. Oktober dann auch verkündet worden. Aber das Problem ist eben, dass in solchen brutalen Kriegssituationen die Geopolitik absolut vorherrscht. Und da hat die EU da hat sie schwache Instrumente, das stimmt. Ja. Aber ich finde es trotzdem richtig perspektivisch in dieser Situation in Richtung eines wie auch immer gearteten Friedensgipfels zu denken. Das ist nichts, was morgen passieren kann, das ist vollkommen klar. Und jetzt muss erstmal dran gearbeitet werden, dass es eben nicht zu dieser regionalen Eskalation kommt. Aber perspektivisch finde ich den Gedanken trotzdem korrekt.
Die internationale Sektion der Klimabewegung Fridays for Future, die hat vor 2 Tagen auf Instagram einen Post geteilt und der hatte es ziemlich in sich. Dieser Post hatte die Überschrift, wie die westlichen Medien dir eine Pro-Israel-Gehirnwäsche verpassen. Und darin ist zum Beispiel die Rede davon, dass Israel seit der Gründung ein Genozid verübt und Israel eine Siedlerkolonie auf dem Land indigener Palästinenser betreibe. Also ich würde sagen, das ist nicht nur subtil antisemitisch, sondern so richtig volle Kanne rein. Gemischt dann auch noch mit verschwörungsmythischen Anwandlungen. Ich möchte darüber sprechen mit Sabine Fischer, die als Politikwissenschaftlerin und Osteuropa-Expertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik arbeitet. Ihre Reaktion auf diese Aussagen, Frau Fischer?
Ja, Unverständnis und Bedauern. Ja, Unverständnis, weil ich grundsätzlich, also Antisemitismus geht einfach gar nicht. Verschwörungstheorien gehen auch überhaupt nicht. Ich finde auch, wir haben vorhin über mein Buch gesprochen, ja, um sich greifender Antisemitismus gehört für mich wirklich, oder auch Xenophobie und andere Formen von Rassismus, das gehört eben für mich auch zu diesen Entgrenzungsprozessen von Gewalt. Und das ist unglaublich gefährlich. Und gerade Antisemitismus, also ich bin froh, dass die deutsche Sektion kann man ja eigentlich nicht sagen, ne, weil das ist ja keine feste Organisation, also sozusagen der deutsche Zweig von Fridays for Future sich distanziert hat. Das finde ich einen sehr richtigen und wichtigen Schritt. bedauern, weil diese Bewegung sich dadurch einfach selbst Glaubwürdigkeit wegnimmt, ja, auf zwei Ebenen. Zum einen ist es nicht ihr Thema, verdammt nochmal. Ja, also ich kann verstehen, dass wenn man so in der Öffentlichkeit steht, dass man dann auch, dass Erwartungen an diese Menschen herangetragen werden, sich eben auch zu anderen gesellschaftspolitischen Themen zu äußern. Aber das kann man nicht auf die Art und Weise tun. Und sie füttern natürlich sozusagen ihre KritikerInnen, die sich ja auch bereitwillig dann sofort darauf konzentriert haben. Ja. Also das bedauere ich sehr, weil ich nämlich grundsätzlich finde, dass es eine wichtige Bewegung ist.
Jetzt haben Sie gerade einen Aspekt gesagt, da würde ich gerne noch mal tiefer reingehen. Eigentlich ist es ja eine Klimabewegung und deren Thema ist eigentlich der Kampf gegen die Klimakrise. Jetzt ist ja die Frage, die internationale Fridays for Future Bewegung, also dieser Instagram-Account, der hat eine enorme Reichweite. Also der hat fast 500.000 Followerinnen und Follower. Jetzt tritt ja eben, indem sie sich zu diesem anderen Thema, sehr wichtigen Thema, unbenommen, aber diesem anderen Thema äußern, das eigentliche Kernthema Klimawandel komplett in den Hintergrund. Ich tue mich total schwer, das zu sagen, aber man könnte ja dann fast die Forderung daraus ableiten, zu sagen, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Also ihr seid eben die Gruppe, die sich gegen Klimawandel engagiert, dann bleibt doch dabei. Aber das ist natürlich auch wieder ein Diskussionsverbot, was irgendwie auch schwierig ist. Das sehe ich schon auch.
Ja, das ist schwierig, klar. Ich habe ja eben auch gesagt, ich kann mir gut vorstellen, also diese entsetzliche Situation in Israel jetzt, ruft ja wahnsinnig starke Emotionen hervor, auf der ganzen Welt letztendlich. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass eine Bewegung, die so wichtig ist, dann sich auch in gewissem Sinne unter Druck sieht, sich da zu äußern und zu verorten. Aber es gibt eben gleichzeitig auch eine Verantwortungsverpflichtung. Ja, also sozusagen, es gibt eine Verpflichtung mit der Macht, die zum Beispiel so ein Instagram-Account hat, das muss man ja ganz klar sagen, eben einfach aufgrund der Reichweite wirklich in einer ethischen Art verantwortungsvoll umzugehen. Und das ist in meinen Augen mit solchen Posts einfach nicht gewährleistet.
Jetzt hatten Sie die deutsche Reaktion des deutschen Teils von Fridays for Future erwähnt. Sie haben es gesagt, distanziert. Die Post sei nicht abgestimmt gewesen, hieß es. Es gibt aber auch Kritik, zum Beispiel an der Reaktion von Luisa Neubauer, des deutschen Gesichts von Fridays for Future. Die hat unter anderem gesagt, auf diesen Antisemitismusvorwurf, man sei eben Teil einer strukturell antisemitischen Gesellschaft, als sie eben gefragt wurde, warum auch in der deutschen Klimaszene zum Teil Israel dämonisiert werde. Also da gab es einzelne Posts auch von einzelnen deutschen Mitgliedern, die ein bisschen in eine ähnliche Richtung gingen. Diese Aussage, wir sind eben Teil einer strukturell antisemitischen Gesellschaft. Ist das eine Distanzierung, die Ihnen reicht? Sie wiegen den Kopf.
Das ist für mich, also da müsste mir den Kontext dann nochmal genauer anschauen, weil ehrlich gesagt, diese Einzeläußerung habe ich jetzt nicht so intensiv wahrgenommen. Das ist für mich jetzt erstmal keine Distanzierung, sondern eine Erklärung. Ja, und ich weiß auch nicht, ob ich dem wirklich zustimme. Ja, ich denke, es gibt auch in Deutschland natürlich gesellschaftliche Segmente, die in denen antisemitische Haltungen nach wie vor existieren. Und es gibt eine neue Form von Antisemitismus natürlich, den man jetzt ja auch sieht, nicht vollständig durchgängig, aber eben auch in diesen teilweise militanten pro-palästinensischen oder pro-Hamas, muss man sagen, Demonstrationen. Aber ich wäre vorsichtig bei so einer pauschalen Äußerung.
Was würden Sie denn so einer großen internationalen Gruppe wie Fridays for Future raten? Ich meine, es ist ja legitim, auch intern zum Beispiel da Haltungen auszutauschen. Und gut, antisemitische Haltungen, finde ich, muss man verurteilen, auf jeden Fall. Aber das ist ja oft auch so ein Ding von so ganz verzweigten Institutionen, Organisationen, Gruppen, dass die sich dann intern manchmal gar nicht grün sind und dass daran auch Gruppen zerbrechen, egal ob es jetzt ihr Kernthema ist oder nicht.
Also ich fühle mich nicht in der Position, jetzt Fridays for Future zu beraten.
Sie dürfen es rauslassen.
Wenn ich sozusagen an der Spitze einer solchen weit verzweigten Bewegung stünde, ja, dann würde ich versuchen, Formulierungen zu wählen, die möglichst breit geteilt werden können. Angesichts der der Varianz von Positionen, die es in einer solchen Bewegung gibt. Und das wäre zum Beispiel eine ich weiß nicht, starke, ein starkes Plädoyer für den Schutz der Zivilbevölkerungen auf beiden Seiten, ja? Und eine Stellungnahme gegen Terror jedweder Form. Und das war dieser Post ganz eindeutig nicht.
Sabine Fischer ist mein Gast heute. Sie ist Osteuropa-Kennerin, Politikwissenschaftlerin und arbeitet bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Altkanzler Gerhard Schröder kriegt heute oder hat bekommen, um 11 Uhr war es soweit, in Hannover eine Ehrung erhalten. Er bekommt da eine Urkunde, eine Anstecknadel für 60 Jahre SPD-Parteimitgliedschaft. Da gibt's Laudatios, unter anderem vom ehemaligen Oberbürgermeister von Hannover, Schmalstieg, und der Tagesspiegel-Chefreporter Julius Betschka, der war vor Ort und hat in den sozialen Netzwerken diese Aussage von Gerhard Schröder geteilt. Das war kurz bevor der reingegangen ist. Da war ein ziemlich großes Gedränge und windig war es auch.
Bekommt jeder nach 25 Jahren, nach 50 Jahren und nach 60 Jahren. Das sind alle Mitglieder der SPD gleich. Ich bin also einer Gleicher auch unter Gleichen.
Frau Fischer, Sie haben gerade fassungslos den Kopf geschüttelt.
Ja, also genau. Ich bin ein bisschen fassungslos. Natürlich ist er nicht Gleicher unter Gleichen. Und das weiß er auch sehr genau.
Können Sie nochmal ausführen? Ich meine, ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer wissen, worauf Sie anspielen. Seine engen Russland-Kontakte, seine Putin-Freundschaft, die er auch nach wie vor letztens ja in einem Interview nicht negiert hat. Ich frage mich trotzdem, ob man, wie soll ich sagen, aus so einer Absage dieser Überreichung der Anstecknadel nicht einen noch viel größeren Pomp gemacht hätte, als jetzt mit so einer Zeremonie, ich muss dazu sagen, die ist nicht öffentlich, da sind so vielleicht 40 Leute im Raum gewesen, als das einfach so ein bisschen geräuschlos, halbwegs geräuschlos über die Bühne zu bringen.
Also ich glaube das nicht. Auch wenn die Zeremonie selbst nicht öffentlich ist, wird natürlich darüber berichtet und damit ist es ein öffentliches Ereignis. Und auch diese Aussage, die er gemacht hat, bevor er an den Ort der Ehrung sich begeben hat, ist öffentlich. Ja, das ist eine öffentliche Aussage. Und natürlich wäre es auch öffentlich gewesen, wenn die SPD darauf verzichtet hätte, wenn es eine Entscheidung gegeben hätte, meinetwegen im Parteipräsidium, das nicht zu tun und ihm meinetwegen die Urkunde per Post zuzustellen, weil er eben die Rolle gespielt hat, die er gespielt hat. Aber aus meiner Sicht wäre diese Form von Öffentlichkeit ein wesentlich besseres Signal gewesen. Und zwar sowohl innerhalb Deutschlands als auch, und das ist für mich, weil ich mich eben mit nicht nur mit Osteuropa, sondern zum Beispiel auch mit unserem Verhältnis, sagen wir mal, mit Polen im Hinblick auf Osteuropa sehr intensiv beschäftige. Aus meiner Sicht wäre das das bessere Signal gewesen. Ich war jetzt gerade 2 Tage in Polen, habe mich da sehr intensiv mit KollegInnen auseinandergesetzt und ausgetauscht. Und ich spüre trotz über anderthalb Jahren Zeitenwende, trotz vieler Dinge, die passiert sind in der Zwischenzeit, immer noch im Austausch mit polnischen, aber auch meinetwegen baltischen oder anderen KollegInnen ein großes Misstrauen Deutschland gegenüber. Und solche Schritte füttern dieses Misstrauen. Und solche Schritte, finde ich, und das bedauere ich auch sehr, führen oder konterkarieren sozusagen, was die SPD letztes Jahr an kritischer Selbstreflexion begonnen hat, auf eine ganz, ganz traurige Art und Weise.
Ich wollte gerade sagen, die SPD hat ja nach Beginn des russischen Angriffskriegs auch erstmal ganz schön Feuer gekriegt, musste intern erstmal aufräumen, weil da viele Äußerungen auch nach Beginn des Angriffskriegs gefallen sind, die als russlandnah interpretiert wurden. Ich erinnere mich aber an verschiedene Veranstaltungen, auch Äußerungen von SPD-Chef Lars Klingbeil von vor einem Jahr. Da hat er eingestanden, dass die SPD wirklich Fehler gemacht hat. Also ist ja schon was passiert.
Es ist was passiert. Das habe ich ja eben auch darauf habe ich angespielt. Also Lars Klingbeil hat im Juni eine wichtige Rede gehalten letzten Jahres. Er hat, glaube ich, im September nochmal oder was, November, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ne?
November,
ja. Nochmal eine wirklich wichtige und sehr offene und sehr kritische Rede gehalten, wo er wirklich mit sozusagen der zunehmenden Entkernung dieses Gedankens der Ostpolitik, der irgendwann in den 70er Jahren entstanden ist und mit dieser sehr, sehr unkritischen Haltung Russland und vor allen Dingen dem Putin-Regime gegenüber ins Gericht gegangen ist. Und wenn man da konsequent sein will, dann müsste man eben in einem solchen Fall, wie zum Beispiel der Frage, ehrt man Gerhard Schröder jetzt sozusagen mit voller Zeremonie oder macht man das nicht, eigentlich konsequent sein und sagen, man macht das nicht, zumal versucht worden ist, ihn sozusagen aus der Partei auszuschließen, auch noch zu allem Überfluss, ja. Also da ist für mich einfach keine Linie drin. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet im Hinblick auf die internen oder was man da rauslesen soll im Hinblick auf die internen Diskussionen in der SPD. Aber in jedem Fall, ja, finde ich das als Signal sehr, sehr bedauerlich.
Sabine Fischer, Politikwissenschaftlerin und Osteuropa-Expertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, war hier zum allerersten Mal Gast bei uns in der Sendung. Und ich sage vielen Dank für Ihren Besuch und für Ihre Gedanken.
Und ich bedanke mich für die Einladung, für das tolle Gespräch.